In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Rechtshilfe gehen. Wir hatten es ja gerade in der Gesprächsfolge angesprochen, dass gerade im Bereich der organisierten Kriminalität häufig grenzüberschreitend ermittelt werden muss und dass das dann die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden vor Probleme stellen kann. Insbesondere kann es eben zu Verzögerungen und dadurch auch zu Beweismittelverlusten kommen. Die grenzüberschreitende Strafverfolgung erfolgt über die sogenannte Rechtshilfe. Und die ist ein wichtiger Bestandteil der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung, denn sie ermöglicht es Staaten, bei der Aufklärung und Verfolgung von Straftaten zusammenzuarbeiten, indem man sich gegenseitig Beweismittel, Informationen oder Unterstützung bereitstellt. Warum brauchen wir aber überhaupt ein solches Rechtshilfesystem? Das hängt vor allem mit der Souveränität der einzelnen Staaten zusammen und dass die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden eben nur bei sich, also in ihrem Land, tätig werden dürfen. Es können also von Sonderregelungen in Grenzgebieten abgesehen, zum Beispiel Polizeibeamte aus, sagen wir, Frankreich, nicht nach Deutschland einreisen und hier Zeugen vernehmen, Wohnungen durchsuchen und Leute festnehmen und nach Frankreich bringen. Denn diese Befugnisse stehen in Deutschland nur den deutschen Ermittlungsbehörden zu und umgekehrt genauso. Wir können nicht einfach unsere Polizei in ein anderes Land schicken und dann dort Ermittlungsmaßnahmen oder Verhaftungen durchführen lassen. Stattdessen müssen wir uns an die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden des anderen Landes wenden und darum bitten, genauer darum ersuchen, dass die für uns tätig werden. Und umgekehrt erreichen uns die Bitten ausländischer Ermittlungsbehörden in Deutschland, für diese tätig zu werden. Wir ersuchen also um Hilfe bei der Rechtsdurchsetzung und deshalb heißt das Ganze Rechtshilfe und die entsprechenden Anfragen sind die sogenannten Rechtshilfeersuchen. Und es gibt auch keine Möglichkeit, einen ersuchten Staat dazu zu zwingen, tätig zu werden. Es gibt da zwar die entsprechenden völkervertraglichen Verpflichtungen, aber Zuwiderhandlungen sind sanktionslos. Die Staaten entscheiden also selbst, ob sie einem Rechtshilfeersuchen entsprechen wollen und können oder nicht. Schlechtestenfalls erfolgt auf ein Rechtshilfeersuchen einfach eine Ablehnung oder einfach überhaupt keine Reaktion. Dann heißt es für die Staatsanwaltschaft Berlin, wenn sie ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen gestellt hat, einfach warten. Regelmäßig nachfragen, hoffen, dass doch noch eine Reaktion erfolgt, möglicherweise auf dem kurzen Wege über Eurojust und das europäische Justiznetzwerk versuchen nachzuhaken, aber viel mehr bleibt da nicht. Die Komplettverweigerung auf ein Rechtshilfeersuchen zu reagieren ist allerdings rein praktisch die Seltenheit. Denn auch hier wieder, es ist ja eben eine wechselseitige Verpflichtung und die meisten Länder sind auch für den Fall, dass sie selbst mal ein Rechtshilfeersuchen stellen wollen, dann eben auch an einer Zuverlässigkeit des Vertragsstaates interessiert. Was aber ein ersuchter Staat in der Regel prüfen kann, ist die Frage, ob die Maßnahme, um deren Vornahme ersucht wird, auch nach dem dortigen nationalen Recht rechtmäßig wäre. Ist eine bestimmte Handlung nicht nur in dem Ersuchenden, sondern auch in dem ersuchten Staat strafbar? Wäre die erbetene Maßnahme nicht nur in dem Ersuchenden, sondern auch in dem ersuchten Staat strafprozessual zulässig? Das spielt beispielsweise bei Ermittlungsmaßnahmen wie Telefonüberwachungen eine Rolle, bei denen die StPO in § 100a Absatz 2 ja einen bestimmten Deliktskatalog zugrunde legt. Und gerade bei der Frage der Auslieferung spielt auch die Staatsangehörigkeit eine Rolle. Eigene Staatsangehörige werden von manchen Ländern grundsätzlich nicht ausgeliefert und auch die Bundesrepublik liefert in der Regel deutsche Staatsangehörige jedenfalls nur aufgrund eines ausländischen Haftbefehls unter der vorherigen Zusage aus, dass die Strafvollstreckung dann nach Rechtskraft einer Verurteilung in Deutschland erfolgen wird und der Beschuldigte also wieder zurücküberstellt wird. Und in Ländern, in denen die Todesstrafe droht, wird grundsätzlich nicht ausgeliefert, weder deutsche Staatsangehörige noch andere. Dieser grundsätzlich hinter einem Rechtshilfeersuchen stehende Prüfprozess kann ziemlich aufwendig sein. Und ein Rechtshilfeersuchen kann durch verschiedene Hände gehen. Das ist ebenso wie die Formvorschriften von Land zu Land unterschiedlich, was es entsprechend auch in jedem Einzelfall kompliziert machen kann. Auf deutscher Seite können zum Beispiel beteiligt sein die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft, das Landesjustizministerium bzw. in Berlin die Senatsverwaltung für Justiz, das Bundesamt für Justiz, das Bundesjustizministerium und das Auswärtige Amt. Und auf Seiten des anderen Staates kann das ebenso sein. Mit der Folge, dass es auch einige Zeit dauern kann, bis ein Rechtshilfeersuchen vom Schreibtisch eines Berliner Staatsanwalts dann auf dem Tisch eines Polizeibeamten in zum Beispiel irgendeinem südamerikanischen Land landet und der dann die erbetene Maßnahme vornimmt. Und hat er die dann vorgenommen, werden die Unterlagen eben auf genau demselben Weg wieder zurück nach Deutschland geschickt, was auch nochmal dauert. Und glatt läuft das ohnehin nur dann, wenn die jeweils individuellen Formvorschriften beachtet worden sind. Sind alle Unterlagen sauber übersetzt worden? Sind die Übersetzungen formgerecht beglaubigt? Reicht eine einfache Beglaubigung oder müssen möglicherweise sogenannte Apostillen erstellt werden? Es ist kompliziert. Dreh- und Angelpunkt ist aber jedenfalls die wechselseitige Anerkennung der Rechtsordnungen in den entsprechenden völkervertraglichen Vereinbarungen. Und da hilft uns dann in vielen Fällen natürlich die Europäische Union und der Schengen-Raum als ein weitestgehend einheitlicher Rechtsraum. Unterscheiden muss man in diesem Zusammenhang grundsätzlich auch zwischen der sogenannten großen und der sogenannten kleinen Rechtshilfe. Die kleine Rechtshilfe ist die unkompliziertere. Sie umfasst in der Regel die Unterstützung bei der Durchführung von Ermittlungen, wie zum Beispiel die Übermittlung von Dokumenten, die Befragung von Zeugen, die Durchführung von Hausdurchsuchungen, und sie funktioniert innerhalb des Schengen-Raumes in den meisten Fällen von Ermittlungsbehörde zu Ermittlungsbehörde direkt und findet ihre Grundlage etwa im Schengener Durchführungsübereinkommen und der Europäischen Ermittlungsanordnung. Und schon geht es in all diesen Fällen viel schneller und unkomplizierter. Die große Rechtshilfe kommt hingegen zum Tragen, wenn es um Haftbefehle geht, egal ob außerhalb des Schengen-Raumes oder innerhalb des Schengen-Raumes. Und bei Rechtshilfeersuchen mit Staaten außerhalb des Schengen-Raumes zu anderen Maßnahmen. In diesen Fällen bleibt es also grundsätzlich etwas schwerfälliger. Wobei, was die Auslieferung angeht, ist die zumindest innerhalb des Schengen-Raumes auch vereinfacht. Denn genau dafür gibt es den europäischen Haftbefehl. Was man dazu wissen sollte. Der europäische Haftbefehl ist kein eigenständiger Haftbefehl, sondern der Haftbefehl, der zugrunde liegt, ist der ganz normale Haftbefehl nach § 112 StPO, den in den meisten Fällen eine Ermittlungsrichterin oder ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts erlassen hat. Und dieser Haftbefehl wird nun in die Fahndungssysteme eingepflegt und eben nicht nur in das deutsche Fahndungssystem, sondern in geeigneten Fällen, zum Beispiel bei einer Straferwartung ab mindestens 6 Monaten, auch in das europaweite Fahndungssystem. Und dann wird dazu quasi als ein vereinfachtes Auslieferungsersuchen auch ein europäischer Haftbefehl beantragt und erlassen. Der bezieht sich aber ganz normal auf den eigentlichen amtsrichterlichen Haftbefehl, erleichtert aber im Falle der Festnahme die Auslieferung. Denn wird ein Beschuldigter aufgrund eines deutschen Haftbefehls im europäischen Ausland festgenommen, ist durch den europäischen Haftbefehl das Auslieferungsersuchen schon gestellt und auch die Prüfung einer Auslieferung vereinfacht. Eben weil die Länder des Schengen-Raumes wechselseitig in die Rechtsordnungen der anderen vertrauen, bedarf es nur in Ausnahmefällen noch einer genaueren Prüfung. Beispielsweise dann, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der zugrunde liegende Haftbefehl wenig tatsachenbasiert oder beispielsweise eher politisch motiviert ist. Egal, ob eine Auslieferung durch einen anderen europäischen Staat oder einen außereuropäischen Staat erfolgt, ist in all diesen Fällen auch immer noch der sogenannte Grundsatz der Spezialität zu beachten. Denn der begründet möglicherweise ein Verfahrenshindernis. Wenn beispielsweise ein deutscher Haftbefehl 4 Taten zum Gegenstand hat, der ausliefernde Staat aber ausdrücklich nur wegen 3 dieser Taten ausliefert, dann besteht hinsichtlich der 4. Tat, hinsichtlich derer eine Auslieferung also nicht erfolgt ist, ein Verfahrenshindernis. Der Beschuldigte kann wegen dieser Tat also weder angeklagt noch verurteilt werden. Noch ein Wort zum Thema Übernahme der Strafverfolgung und das in 2 verschiedenen Konstellationen. Bei bestimmten Sachverhalten ist nach den jeweiligen Strafprozessordnungen nicht nur ein Land für die Strafverfolgung zuständig, sondern es können mehrere Länder beteiligt sein. Das ist insbesondere, und jetzt knüpfe ich wieder ein bisschen enger an die Gesprächsfolge an, bei grenzüberschreitenden Sachverhalten der Fall. Wenn jemand Drogen aus zum Beispiel Tschechien nach Deutschland verbringt, macht er sich in Tschechien wegen Ausfuhr und in Deutschland wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln strafbar. Und trotzdem ist es dieselbe prozessuale Tat, nämlich einmal die Fahrt mit Drogen im Kofferraum über die Grenze. Und da es dieselbe prozessuale Tat ist, kann der Täter wegen des Doppelbestrafungsverbots dafür nur einmal bestraft werden. Entweder führt nun also in meinem Beispielsfall Tschechien oder Deutschland das Verfahren. In dem Land, in dem das Verfahren nicht aktiv betrieben wird, gibt es aber gleichwohl als Spiegelvorgang auch ein Ermittlungsverfahren, quasi um den Ausgang des Verfahrens in dem anderen Land im Blick zu behalten. Denn erst wenn in diesem eine rechtskräftige Entscheidung gefallen ist, greift das Doppelbestrafungsverbot und das andere Land kann sein Verfahren wegen des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses endgültig einstellen. Die 2. Konstellation: Für die Tat besteht keinerlei Zuständigkeit in dem Land, in dem die Anzeige erfolgt ist. Wenn beispielsweise weder der Beschuldigte noch das Opfer deutsche Staatsangehörigkeit haben und sich auch der Tatort nicht in Deutschland befindet, dann kann man im Wege der Rechtshilfe das Verfahren an den eigentlich zuständigen Staat abgeben, bietet es also zur Übernahme an, und wenn das Verfahren dann dort übernommen wurde, kann man es hier einstellen, dann bereits wegen Unzuständigkeit und nicht erst wegen des Doppelbestrafungsverbotes. Dieser ganze Rechtshilfeverkehr wird von Jahr zu Jahr besser und unkomplizierter, bleibt aber trotzdem etwas schwerfällig. Eine Lösung dafür, die allerdings nur bei ausgesuchten Tatkomplexen und Kriminalitätsphänomenen zur Anwendung kommen kann, spielen dann sogenannte gemeinsame Ermittlungsgruppen, auf Englisch Joint Investigation Teams oder kurz JITs. JITs sind temporäre, grenzüberschreitende Teams, die von mehreren Ländern gemeinsam bei der Untersuchung einer Straftat arbeiten. Es wird also quasi eine Rechtshilferahmenvereinbarung geschlossen und die ermöglicht es dann, unmittelbar Informationen auszutauschen und gemeinsam zu ermitteln, ohne dass für jede einzelne Maßnahme ein gesondertes Rechtshilfeersuchen gestellt werden muss. Und das wäre es erstmal wieder gewesen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns nach wie vor über Empfehlungen, gute Bewertungen bei den diversen Podcast-Anbietern, über Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.